Ihr Domradio am Montag und damit herzlich willkommen zurück in der Schule. Heute nach den Herbstferien, unter anderem in NRW oder auch in Rheinland-Pfalz und neben Mathe und Deutsch oder auch Geschichte natürlich auch mit Religion wieder auf dem Stundenplan. Und wir fragen uns heute zum Schulstart sozusagen, steckt der Religionsunterricht an unseren Schulen in der Krise? Weil zum Beispiel immer mehr Menschen aus der Kirche austreten. Das wollen wir besprechen mit Markus Hoffmann. Er ist Vorsitzender des Bundesverbands der katholischen Religionslehrer an Gymnasien in Deutschland. Herr Hoffmann, Sie sind ja selbst Lehrer für katholische Religion. Direkt das Thema mal aufgegriffen. Wie wirkt sich der Kirchenmitgliederschwund auf den Religionsunterricht aus? Was sagen Sie?
Ich würde sagen, er schlägt nicht in der Weise durch, wie sich das im Augenblick in den Kirchenaustrittszahlen in den letzten Jahren widerspiegelt. Also wir haben eine Abmeldequote vom Religionsunterricht, die ist auch vorhanden, aber sie entspricht bei weitem nicht dem Rückgang, den wir so in allgemeiner Kirchlichkeit bei den Erwachsenen und bei den Kirchenaustritten sehen. Also in NRW lag sie in den letzten Jahren bei 1,8% und da hat der Religionsunterricht zum Glück noch einen ganz guten Stellenwert.
Ja, das wollte ich gerade nachfragen. Welchen Stellenwert hat er denn ganz genau, eben auch bei den Eltern zum Beispiel?
Also es gibt schon immer noch, so erlebe ich das, einen breiten Konsens dafür, dass ein Religionsunterricht nötig und sinnvoll ist. Vor allem natürlich für viele, weil er zum einen ein Grundwissen über verschiedene Religionen den Schülerinnen und Schülern bieten soll. Zum anderen zeigt sich aber natürlich auch, Religion hat längst noch nicht ausgedient und Schülerinnen und Schüler brauchen auch für ihre eigene Identitätsfindung und ihre positive Gestaltung ihrer Religionsfreiheit brauchen auch Bezüge und brauchen Bildung. Und von daher würde ich denken, es gibt im Augenblick doch einen großen Konsens, dass es religiöse Bildung braucht. Umstrittener ist natürlich die Frage, in welcher Form die am besten in der Schule stattfinden kann und soll.
Was sagen Sie denn als Experte? In welcher Form sollte es denn passieren?
Grundsätzlich bin ich einfach der Überzeugung, dass es religiöse Bildung in der Schule braucht. Da sind sicherlich verschiedene Organisationsformen denkbar und die werden sich auch in Zukunft regional und lokal ausdifferenzieren müssen, einfach weil es da eben ja in Deutschland regional wirklich sehr große Unterschiede gibt, was die religiöse Sozialisation und Prägung angeht. Die Frage ist eben, was häufig gefordert wird, ob man nicht eben auch den konfessionellen Religionsunterricht durch eine Art Religionskunde oder einen Ethikunterricht ersetzen kann. Auch da würde ich grundsätzlich sagen, es ist vieles denkbar. Was mir aber eben Bauchschmerzen bereitet, ist das oft zugrunde liegende Denkbild, dass es eben im klassisch-konfessionellen Religionsunterricht darum ginge, Schülerinnen und Schüler zu möglicherweise katholischen oder evangelischen Nachwuchsgläubigen zu machen. Denn das ist nämlich nicht der Fall, sondern es geht wirklich darum, einfach um eine transparente Positionalität.
Sie haben diese Alternativen auch gerade angesprochen. Manchen wird es dadurch eben auch zu schwammig. Also wenn aus Religionsunterricht dann Religionskunde wird oder Ethikunterricht oder konfessionelle Kooperationen zwischen katholischer und evangelischem Unterricht gibt es ja schon. Was ist Ihnen denn ganz besonders wichtig?
Ich glaube, für Kinder und Jugendliche ist es wichtig, dass sie eben an Positionen heranreifen, an verschiedenen Positionen. Das passiert ja in jedem Fach. Also kein Lehrer unterrichtet wertesteril und ganz neutral. Das ist einerseits gar nicht möglich, andererseits auch gar nicht gefordert. Denn jede Lehrkraft muss ja im Sinne von Demokratie und sozialer Verantwortung auch agieren. Und so ist es, glaube ich, entscheidend, wie man mit seiner eigenen Position umgeht. Also Schülerinnen und Schüler sollen ja verschiedene Perspektiven gegeneinander abwägen, sollen Argumente kennenlernen. Und das natürlich auch aus einer persönlichen Bedeutung heraus. Also eine Lehrkraft, die gar keine Innenperspektive hat, was eine Religion, was der Vollzug einer bestimmten religiösen Praxis bedeutet, die kann dem ja auch gar keinen Wert und gar keine Bedeutung beimessen. Insofern ist das Entscheidende nicht, dass es Positionen gibt, sondern es ist eine Frage des didaktischen Arrangements, dass man Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit gibt, sich dazu zu verhalten, auch gegebenenfalls in kritischer Distanz. Das ist das Entscheidende.
Allein schon den katholischen und den evangelischen Unterricht zusammenzubringen, stellt ja Sie eben auch vor große Herausforderungen. Welche sind das, aber was sind auch die Chancen einer solchen Kooperation?
Also der katholische und evangelische Religionsunterricht, der jetzt in NRW in Form des KOKO-RU gemeinsam verantwortet wird, der hat sich als Leitprinzip das Motto gegeben, gemeinsam stärken, Gemeinsamkeiten stärken, Unterschieden gerecht werden. Und darum geht es eben auch. Also auf der einen Seite wirklich zu schauen, wo liegen im christlichen Menschenbild, im christlichen Glaubens- und Bibelverständnis, wo liegen eben wirklich auch die ganz großen Gemeinsamkeiten, wo unser christliches Welt- und Menschenbild für unsere Gesellschaft heute einen wichtigen Beitrag leisten kann, auch als Hoffnungspotenzial, als Hoffnungsbotschaft. Und das betrifft eben doch viele, viele Unterrichtsinhalte und Lehrplanthemen. Und dann gibt es aber natürlich Bereiche, wo beispielsweise konfessionelle Prägung vorhanden sind, wenn es darum geht, welches Verständnis von Kirche habe ich, wie wichtig ist mir Tradition oder eben auch so die individuelle Glaubensfreiheit, wie gehe ich mit Dingen um, wie etwa der Beichte oder Sakramenten, wo dann natürlich nochmal Lehrkräfte aus ihrer eigenen Biografie auch erzählen können. Was bedeutete das für Sie als Kind, zur Kommunion zu gehen oder eine Beichte abzulegen? Wie empfinden Sie das heute? Und da merkt man natürlich, da kommen dann auch persönliche Prägungen ins Spiel und denen soll aber eben auch Rechnung getragen werden.
Haben Sie vielleicht zum Abschluss ein positives Beispiel für uns, das während Kirchenkrise und Negativmeldungen ja irgendwie die Hoffnung hochhält, wenn wir an die religiöse Bildung der Kinder denken und Jugendlichen?
Also ganz konkret fallen mir zwei Sachen ein. Zum einen, wenn man beispielsweise bei Kindern und Jugendlichen aus den alttestamentlichen Texten ein ganz neues Verständnis erzeugt, dass beispielsweise Aussagen wie Auge um Auge, Zahn um Zahn kein Aufruf dazu sind, aus religiösen Motiven gegen Gewalt zu rechtfertigen, sondern eher eben eine Gewaltspirale zu verhindern und keinen übermäßigen Gegenreaktion hervorzurufen. Oder aber beispielsweise auch, was wir in der Pandemie gelernt haben, wenn die Hoffnungserzählung, die Schöpfungsgeschichte beispielsweise dazu aufruft, zu fragen, ist diese Welt ein guter Ort? Gibt es eine Hoffnung, darauf zu vertrauen? Dann haben wir unter der Corona-Krise gesehen, alles wird gut, alles ist gut. Die Grundaussage der Schöpfungsgeschichte hat auch da dieses Weltvertrauen gestärkt, auch diese Corona-Krise zu meistern. Und auch das haben wir im Religionsunterricht aufgegriffen. Und dann wird eben auch deutlich, wo so ein Text sein Potenzial entfaltet. Und dass es dabei nicht darum geht, die wissenschaftliche Weltentstehung in erster Linie zu erklären.
Das sagt Markus Hoffmann bei uns im Domradio, Vorsitzender des Bundesverbands der katholischen Religionslehrer an Gymnasien in Deutschland. Danke Ihnen fürs Gespräch. Alles Gute.
Vielen Dank.